Darf man im Namen Gottes jemanden beleidigen? Darf man im Namen Gottes ausfällig werden, die Selbstbeherrschung verlieren und jemanden beschimpfen? Ich weiß, wir alle antworten mit Nein. So etwas gehört sich nicht für keinen Menschen und erst recht nicht für jemanden, der sein Christsein ernst nimmt. Ein Mann, der sich ausdrücklich auf Gott berufen hat, hat es ganz anders gesehen. Er scheut sich nicht, Schimpfwörter zu gebrauchen, kräftig vom Leder zu ziehen und in einer rabiaten Sprache die Zustände seines Landes anzuprangern. Ich spreche von dem Propheten Amos, der etwa 700 Jahre vor Jesus gelebt hat. Dieser Mann kannte offenbar keine Hemmungen. Die vornehmen Damen der Oberschicht seines Landes nannte er fette Kühe und ihre Nachkommen eine Brut. Und das waren auch damals ziemlich ungehörige Schimpfwörter. Auch sonst nahm dieser Prophet kein Blatt vor den Mund. Den Landraub der neureichen Stadtbewohner nannte er ein Verbrechen, ihre Geschäftspraktiken frevelhaft und die Gottesdienste hielt er für eine Gottesbeleidigung. Amos war so provozierend, dass sich der Oberpriester beim König dafür einsetzte, diesen Propheten des Landes zu verweisen, was dann auch geschah. Dieser Prophet galt als Störenfried, als Unruhestifter. Im 7. Kapitel des Amos-Buches, im 10. Vers, heißt es: Das Land vermag alle seine Worte nicht zu ertragen. Es war schlechterdings unerträglich, wie dieser Mensch geredet hat, im Namen Gottes. Ich möchte einen Abschnitt aus diesem Prophetenbuch Amos meiner Ansprache heute Abend zugrunde legen. Es sind Verse aus dem 5. Kapitel, in denen Amos vor allem die Gottesdienste seiner Zeit angreift. Ich lese aus dem Amos-Buch im 5. Kapitel die Verse 21 bis 24. So spricht der Herr durch den Propheten Amos. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tut weg von mir das Geplärr eurer Lieder, denn ich mag das Geplimper deiner Harfen nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Also Gott, der Herr, verabscheut einen Gottesdienst. Tut mir weg das Geplärr eurer Lieder. Und Amos wird zum Sprecher Gottes, wenn er das sagt. Und Amos selbst vergisst alle Etikette. Was macht diesen Mann so wütend? Was macht ihn so wütend, dass er mit Schimpfwörtern geradezu um sich wirft und den Gottesdienst für eine Gottesbeleidigung hält? Was macht ihn so wütend? Es ist der zum Himmel schreiende Widerspruch zwischen frommen Worten und bösen Taten, zwischen Gottesdienst und Lebenspraxis, zwischen Glauben und Handeln. Kurz, es ist eine entsetzliche Heuchelei, die Amos aus der Fassung bringt. Darf man im Namen Gottes ausfällig werden, die Selbstbeherrschung verlieren, andere beleidigen und beschimpfen? Das habe ich am Anfang gefragt und ich bin nicht befugt, diese Frage zu bejahen. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es Situationen geben kann, in denen ein Mensch so reden kann, weil ihn ein heiliger Zorn gepackt hat. Ein Mensch kann so reden, weil er es nicht mehr aushält, wie Gott mit den Lippen bekannt, aber mit den Taten verraten wird. Vor vielen Jahren war ich mal in Brasilien und habe dort Gelegenheit gehabt, mit einem Theologen ins Gespräch zu kommen, der ein Anhänger der sogenannten Befreiungstheologie war. Die war damals tonangebend in Brasilien, wie überhaupt in Lateinamerika. Wir kamen also ins Gespräch. Es war so eine kirchliche Veranstaltung und ich war da mit daran beteiligt. Also wir kamen ins Gespräch und wir sprachen über das Wirtschaftssystem des Westens oder den Kapitalismus, wie er es nannte. Ich habe natürlich versucht, mein ökonomisches Fachwissen an den Mann zu bringen und zu sagen, dass dieses System des Westens bei allen Fehlern auch positive Seiten habe. Das machte meinen Gesprächspartner wütend. Er sah mich mit stechenden Augen damals an und beschimpfte mich hemmungslos. Offenbar sah er in mir einen Menschen, der fromm sein wollte, aber ein verbrecherisches System verteidigt. Also, er sah in mir einen schrecklichen Heuchler. Das machte ihn wütend, das machte ihn ausfällig und völlig unbeherrscht. Was er damals als Argumente vorbrachte, konnte ich nicht nachvollziehen, aber ich habe damals begriffen, hier sprach jemand, den ein gerechter Zorn gepackt hatte. Und diesen Zorn muss man sich zunächst einmal gefallen lassen. Auch Amos war von Zorn gepackt. Es war ein heiliger Zorn, so können wir sagen, denn er sah sich durch Gott zum Propheten berufen und er sprach im Namen Gottes. In Klammer, ob mein brasilianischer Gesprächspartner damals auch im Namen Gottes gesprochen hat, möchte ich nicht entscheiden. Amos jedenfalls sprach im Namen Gottes, in der Vollmacht des Propheten. Er hielt es nicht aus in den feierlichen Gottesdiensten seiner Zeit, denn er wusste, die gleichen Leute, die fromme Lieder sangen, waren daran beteiligt, dass verarmte Tagelöhner wie Sklaven verkauft wurden, dass Richter bestochen, dass Maße und Gewichte verfälscht und Wucherpreise für lebensnotwendige Güter kassiert wurden. Das Recht wurde mit Füßen getreten von denselben Menschen, die auf Wallfahrten unterwegs waren. Recht und Gerechtigkeit glichen einer ausgetrockneten Wüste und nicht einem unversieglichen Bach. Aber genau das fordert Amos im Namen Gottes. Es ströme Recht und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Man hat in Amos einen alttestamentlichen Revolutionär gesehen. Aber das wäre eine einseitige Betrachtung. Diesem Propheten ging es nicht in erster Linie um gerechte Preise, um Rechtsschutz für die Kleinbauern, um unbestechliche Richter und ähnliche Ziele. Es ging ihm um die Ehre Gottes. Und die Ehre Gottes wurde mit Füßen getreten, als man den Tagelöhnern ihren Lohn vorenthielt, als man Gerichtsurteile an den Höchstbietenden versteigerte, als man Kleinbauern enteignete und ihre Familien in Schuldknechtschaft warf. Um die Ehre Gottes ging es dabei. Die Gottesdienste waren zu einer widerwärtigen Heuchelei verkommen, weil diejenigen, die sie feierten, in ihrer Lebenspraxis nichts von Gott wissen wollten. Um Gottes Ehre ging es Amos. Und um eine Anbetung Gottes, die nicht nur am Feiertag in klangvollen Liedern zum Ausdruck kam, sondern die auch an den Werktagen gelebt wurde. Amos hatte also gar nichts gegen schöne Gottesdienste mit einer wohlklingenden Lobpreismusik. Was ihn zornig machte, war ein Lobpreis, der nichts mit dem Alltagsleben der Gottesdienstbesucher zu tun hatte. Was er wollte, war die Einheit von Wort und Tat, von Bekenntnis und Handeln, von Anbetung und praktischer Nächstenliebe. Er wollte, dass sich der Gottesdienst am Sonntag auswirkt auf das Handeln im Alltag. Und damit liegt Amos natürlich voll und ganz auf der Linie des Neuen Testaments. Und deshalb sind seine Worte, die vor fast 3000 Jahren gesprochen wurden, auch heute für uns aktuell. Jesus sagt, dass das Bekenntnis zu ihm als dem Weltenrichter daran erkennbar wird, dass jemand den Hungrigen zu essen gibt, den Fremden beherbergt, dem Obdachlosen eine Unterkunft verschafft und den Gefangenen aus seiner Isolierung herausholt. Das lesen wir im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Und im Jakobusbrief des Neuen Testamentes wird uns diese Einheit von Bekenntnis und Handeln besonders deutlich vor Augen geführt. Der Glaube, der nicht an seinen gottgewollten Werken erkennbar ist, ist tot. Ich darf ein paar Verse lesen aus diesem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes. Was nützt es, meine Brüder, steht hier, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. In sich selbst tot. Und dann wird auf Abraham verwiesen, den Vater des Glaubens, das wird gesagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerecht geworden? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und der Glaube aus den Werken vollendet wird. Also Glaube und Handeln, eine Einheit. Die Verkündigung von Glauben und Handeln ist also ein Grundthema des Neuen Testaments. Und deshalb gilt, was wir am Sonntag singen, soll auch die Grundmelodie unseres Handelns am Montag und an jedem anderen Tag sein. Die Grundmelodie unseres Alltags. An der Art beispielsweise, wie ich mit der Kassiererin im Supermarkt spreche, soll deutlich werden, dass ich in ihr einen Menschen sehe, den Gott genauso liebt, wie er mich liebt. Und es wird mich dann geduldig machen, wenn ich es eilig habe und diese Frau auffällig langsam die Kasse bedient. An der Art, wie ich mit einem Hausbewohner spreche, der seinen Abfalleimer immer im Treppenhaus stehen lässt, statt ihn zu entsorgen, an der Art, wie ich mit ihm spreche, soll deutlich werden, ich sehe in ihm einen Mitmenschen, der nicht weniger von der Barmherzigkeit Gottes abhängig ist als ich. Und dem deshalb auch ich Barmherzigkeit schuldig bin. Das motiviert mich zur Höflichkeit und zur Hilfsbereitschaft, wo ich andernfalls diesem Menschen sehr grob gekommen wäre. Und so können wir durchbuchstabieren, was es heißt, Gott mit unserem ganzen Leben die Ehre zu geben. Der Manager gibt beispielsweise Gott die Ehre durch die Art, wie er mit den Betriebsangehörigen auf der untersten Hierarchiestufe umgeht. Der Arzt und die Ärztin geben Gott die Ehre durch die Art, wie sie ihren Beruf ausüben, als einen Auftrag, zu dem sie Gott berufen hat und mit dem sie ihren Mitmenschen dienen können. Die Lehrerin und der Lehrer geben Gott die Ehre mit der Geduld, die sie auch einem aufsässigen Schüler entgegenbringen. Vor einiger Zeit hörte ich von einer Lehrerin, die als Aushilfskraft in eine Klasse gesteckt wurde, die als besonders schwierig galt. Keine ihrer Kolleginnen wollte mit dieser Klasse etwas zu tun haben. Nach einiger Zeit sprach sich in der Schule herum, dass sich die Atmosphäre in dieser Klasse deutlich verbessert habe. Die Schüler und die Schülerinnen waren nicht mehr so renitent. Man konnte vernünftig mit ihnen reden. Wie haben Sie das nur fertig gekriegt, wurde die Lehrerin gefragt. Ich habe für die Kinder gebetet, hat sie gesagt. An unserem Alltagsleben zeigt sich, ob unser Gottesdienst echt ist. In unserem Alltag sind wir natürlich auch einbezogen in viele Prozesse, die weit über unseren Alltagshorizont hinausreichen. Und damit komme ich zurück zu Amos, dem es weniger um die persönliche Glaubenspraxis der Gottesdienstbesucher ging, sondern um mehr Recht und Gerechtigkeit in dem Land, in dem diese Gottesdienstbesucher zu Hause waren. Recht. Das waren die Regeln für ein geordnetes Zusammenleben der Menschen. Als Recht verstand Amos aber auch das, was vor Gott Recht ist. Und ebenso war für ihn Gerechtigkeit nicht nur eine erstrebenswerte Qualität der sozialen Beziehungen, sondern auch das Festhalten an dem Bund, den Gott mit dem Volk geschlossen hatte. Wir leben heute unter anderen Bedingungen und unsere Probleme sind andere als die des Propheten. Aber auch als Christen werden wir heute gefragt, ob wir uns stark machen für Recht und Gerechtigkeit. Ob also die Echtheit unseres Glaubens nicht nur im persönlichen Alltag, sondern auch in unserem sozialen und politischen Handeln erkennbar wird. Für welche sozialen und politischen Ziele treten wir ein? Wen unterstützen wir mit unserer Wählerstimme? Wen fördern wir mit dem Kauf unserer Güter und mit der Anlage unserer Ersparnisse, sofern wir welche haben? Das sind Fragen, die etwas mit unserem Glauben zu tun haben und die wir nicht völlig losgelöst von unserem Glauben beantworten sollten. Ich weiß natürlich, dass die Antworten auf diese Fragen auch unter gläubigen Christen sehr unterschiedlich sein können. Aber zumindest die Fragen stellen sich für alle von uns in der gleichen Weise. Wie halten wir es beispielsweise mit dem Lebensrecht des ungeborenen Lebens, dem Recht? Diesen Rechtsschutz fordert auch unsere bürgerliche, staatliche Rechtsordnung und nicht nur der Respekt vor dem Schöpfer allen Lebens. Welchen Stellenwert hat für uns das Lebensrecht von Flüchtlingen? Wie wägen wir ab zwischen dem legitimen Schutz vor fremder Gewalt, die ja auch ausgeht von den Flüchtlingen unter uns? Wie wägen wir ab zwischen dem legitimen Schutz vor fremder Gewalt und der Hilfe für fremde Not, die wir in den Flüchtlingen vor uns sehen? Welche Art von Güterproduktion wollen wir fördern mit dem Kauf von Waren, die in Pakistan oder Bangladesch hergestellt werden? Ich könnte die Reihe dieser Fragen fortsetzen. Es wäre eine lange Reihe von Fragen. Wir können uns solchen Fragen nicht verschließen, wenn unser Glaube echt sein soll. Die Antworten, wie gesagt, können sehr unterschiedlich sein, das habe ich schon erwähnt, aber es müssen Antworten sein, die mit unserem Bekenntnis zu Jesus übereinstimmen. Und welche Rolle spielt nun der Gottesdienst? Welche Rolle spielt der Paulustreff am Dienstagabend? Welche Rolle spielen unsere Lobpreisversammlungen? Man könnte sagen, sie wären unwichtig, aber das wäre ein großer Irrtum. Auch Amos wollte die religiösen Festversammlungen seiner Zeit keineswegs abschaffen. Sucht den Herrn, damit ihr lebt, ruft er dem Volk zu. Und Gott suchen kann man dort, wo er ganz bestimmt zu finden sein will, wo wir ihn gemeinsam anbeten, im Gottesdienst, im Lobpreisgottesdienst, in jeder Stunde, jeder Versammlung, in der Gott die Ehre gegeben wird. Warum ist also der Gottesdienst am Sonntag wichtig? Warum ist der Lobpreisgottesdienst? Warum sind unsere Versammlungen wichtig? Wir werden dadurch motiviert und befähigt zum Handeln im Alltag. Der Gottesdienst, der Lobpreisgottesdienst motiviert uns. Er macht uns aufmerksam auf Situationen, in denen Gott durch uns handeln möchte. Wir lernen, unseren Alltag aus der Perspektive Gottes zu sehen. Wir lernen, was Gott durch uns getan haben möchte. Die Lehrerin lernt, wie sie ihre Kinder sehen kann. Der Arzt lernt, wie er mit seinen Patienten umgehen kann und so weiter. Wir werden motiviert und wir werden auch befähigt, das zu tun, was Gott getan haben möchte. Die gemeinsame Besinnung auf das Wort Gottes ermutigt uns, sie vertreibt unsere Resignation und sie gibt uns Zuversicht. Es hilft uns auch, wenn wir hören, welche Erfahrungen andere mit Gott gemacht haben. Deswegen tauschen wir uns aus am Dienstagabend. Das ist eine Ermutigung und die gemeinsame Anbetung weitet immer auch unseren Blick für Gottes Möglichkeiten, die weit über unsere Möglichkeiten hinausreichen. Im Gottesdienst wird also nicht nur unser Blick dafür geschärft, was Gott durch uns getan haben möchte. Wir werden nicht nur wach für das Reden Gottes, sondern auch ermutigt, um das zu tun, was nach Gottes Willen getan werden soll. Aber was noch wichtiger ist, ist Folgendes. Wir werden getröstet, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, dass wir weit hinter dem zurückbleiben, was zu tun wäre. Unsere Kräfte sind begrenzt. Die unmittelbaren Alltagssorgen können uns gefangen nehmen, sodass wir kaum einen Blick für andere Menschen haben. Wir sind nicht sehr mutig und wir scheuen es, der Ruhe abzusagen und etwas im Namen Gottes zu wagen. Ich habe hier ein Lied zitiert und im Blick, das uns Zinzendorf vermittelt hat, das wir ihm verdanken, das möchte ich kurz zitieren, diesen ersten Vers. Dieses Lied heißt: Wir wollen es gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die's tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Wollen wir das wirklich? Ziehen wir nicht lieber die Ruhe vor, die Tatenlosigkeit? Wollen wir wirklich etwas wagen im Namen Gottes? Ich denke, häufig genug lieben wir eher die Bequemlichkeit. Aber in der Feier des Gottesdienstes können wir das alles loslassen, was uns belastet, was uns anhängt. Alles loslassen, was wir an Versäumnissen zu beklagen haben, was auch andere bei uns zu beklagen haben. Die Besinnung auf Gott, die gemeinsame Anbetung, sie motiviert uns, sie stärkt uns und sie befreit uns. Sie befreit uns zum Gottesdienst im Alltag. Denn beides gehört zusammen. Anbetung und praktische Nächstenliebe, Glaube und Handeln, Wort und Tat, Gottesdienst am Sonntag, am Dienstag und an jedem Alltag, jedem Werktag. Und dass beides für uns eine Einheit wird, das schenke uns Gott. Amen.